Was mich bewegt, der Automotive-Podcast.
Ja, eine neue Folge, was mich bewegt, der Automotive-Podcast. Heute mit einer Stimme, die mir sozusagen gegenüber sitzt auf der anderen Seite des Äthers, die ein oder anderen aufmerksamen Zuhörer schon kennen. Trotzdem aber nur selten, zu selten muss ich sagen, hier im Podcast am Start ist bei mir heute mal wieder unser Redakteur Timo Gilgen. Hi Timo.
Ja, moin, hallo.
Genau, Timo, einfacher Grund, warum bist du heute da? Weil Yannick heute Urlaub hat, aber auch, weil du in der vergangenen Woche einen spannenden Termin, eine spannende Reise hattest. Und das soll so ein bisschen heute der Aufhänger in die heutige Folge sein. Timo, wo warst du denn letzte Woche?
Ja, ich war im schönen Lissabon, beziehungsweise näher gesagt Palmela, also quasi, ich will nicht sagen Vorort von Lissabon, aber etwas südlich gelegen. Also man muss erstmal über das Wasser rüber, über die große Golden Gate förmig oder ähnliche Bridge, die man da in Lissabon sieht. Wer schon mal da war, weiß, wovon ich spreche. Also man könnte wirklich denken, man steht da nicht in Lissabon, sondern San Francisco. Da geht's dann rüber und dann ist man so eine halbe Stunde im VW-Werk bei Palmela. Und das habe ich mir mal ganz genau angesehen, habe auch mit dem Werkleiter Thomas Siegel-Gunther da gesprochen. Ja, war ein sehr, sehr interessanter Besuch. Jetzt Montag, Dienstag war ich da und kann ich auf jeden Fall einiges berichten.
Ja, dann leg doch mal los. Was ist denn bei dir so hängen geblieben? Ich weiß immer nur, also aus den Erfahrungen raus oder auch aus den Gesprächen heraus, ich hatte Thomas Siegel-Gunther auch schon mal gesprochen oder auch Markus Haupt von SEAT war ja zum Beispiel auch schon mal bei uns im Podcast, dass ja so die Werke der Iberischen Halbinsel, kann man sagen, schon so einen eigenen Spirit haben, finde ich, den man schon, ja, ich hatte bislang noch nicht die Gelegenheit, in Palmela zu sein, später im Jahr schon, komme ich nachher drauf, aber in Spanien zum Beispiel, in Pamplona und da gibt es ja schon immer so einen eigenen Spirit, oder Timo, hast du den da gespürt?
Würde ich schon sagen, also es war... Gerade wenn man den direkten Vergleich hat zu deutschen Werken, beispielsweise was ich jetzt dieses Jahr gesehen habe, BMW in München, Wolfsburg, VW, Emden, VW, gerade Emden, das sind ja teilweise niegelnagelneue Fabrikhallen, eine niegelnagelneue Montage, wie aus dem Ei gepellt quasi. Und dort hat man dann schon den Eindruck, man ist irgendwie 30 Jahre zurückversetzt, was natürlich auch daran liegt, dass das Werk schon über 30 Jahre alt ist. Und natürlich gibt es da oder gab es da in den letzten Jahren auch viele Modernisierungen. Aber man kam irgendwie nie so mit der großen Kelle und hat gesagt, so, jetzt gibt's hier mal eine komplett neue, ein komplett neues Gewerk. Die bauen jetzt gerade ein neues Presswerk. Das merkt man schon und das hat auch Gründe, weil die Besonderheit dieses Standorts da in Portugal ist auch die, dass die sehr, sehr viele Teile, also ich glaube über 80% der Teile, die dort gepresst werden, gehen quasi an andere Werke im Konzern. Also das hat da einen sehr großen Stellenwert, dieses Presswerk. Das wird jetzt tatsächlich erneuert. Aber auch da wird das Alte nicht gleich abgeschaltet. Und das ist so ein bisschen das, dieser Spirit, der da auf jeden Fall zu spüren ist in diesem Werk, dass nur weil irgendwas mal erneuert wird, was teilweise auch aus Auflagengründen gemacht werden muss, die Lackiererei beispielsweise wird bis 29 erneuert, weil einfach die Umweltauflagen dann erfüllt werden müssen. Aber auch da wird nicht gesagt, es gibt jetzt eine neue und die alte wird abgeschaltet, sondern dann kommt halt eine Hybridlösung dabei raus. Und das können die da wirklich... Ich würde nicht sagen, wie kein zweiter, aber es ist schon sehr beeindruckend, wie wirklich, egal an welcher Stelle im Laufe der Produktion des T-Roc, der da ja gebaut wird, in Portugal, wie da wirklich gefühlt jeder Mitarbeiter einen Vorschlag macht und dann wird das relativ schnell umgesetzt. Und das ist schon sehr, sehr eindrücklich gewesen.
Ja, ich finde auch, du hast gerade schon gesagt, man hat in diesen Werken und auch diesen Standorten immer so den Eindruck, dass da wirklich alle mit anpacken, ja, und dass da wirklich viele Ideen aus vom Shopfloor kommen. das sagt dir am Ende, ganz ehrlich, das sagt dir am Ende immer jeder. Ne? Jeder Werkleiter sagt dir, dass alle Ideen kommen immer von den Mitarbeitern und kommen vom Shopfloor und man hat dann und klar, glaube ich auch, aber da sieht man das für. Da hat man wirklich das Gefühl, wenn man da ist, hat man so das Gefühl, dass da irgendwie, das ist so eine alle packen mit an Mentalität. Ne? Und vor allem auch so eine Mentalität, das hat uns auch Markus Haupt zum Beispiel gesagt, aus wenig viel zu machen, ne? Mhm. Weil man eben nicht die Mittel hat. Man ist nicht Wolfsburg, jetzt mal um mal im Konzern oder im Produktionsnetz zu bleiben. Ne? Man ist keiner der Standorte, bei dem, wie du es schon selber gesagt hast, irgendwie mit der großen Gießkanne irgendwie, weiß nicht, das Geld verteilt wird und dann darf man da einmal alles irgendwie auf links ziehen und alles irgendwie neu machen, sondern man muss halt versuchen, aus wenig Mitteln möglichst viel rauszuholen und dabei trotzdem oder vielleicht auch gerade deswegen, das kann man ja diskutieren, halt wirklich effizient zu sein, ne? Und wirklich einfach die Prozesse absolut optimal zu gestalten mit kleinsten Möglichkeiten.
Mhm. Ja, und wie gesagt, das sind teilweise wirklich diese ganz kleinen Sachen, die sich dann aber halt summieren, wenn man überlegt, wie lange so ein Auto unterwegs ist in der Produktion. Beispielsweise in der Montage haben sie sich überlegt, also man muss dazu sagen, vielleicht um das mal einzuordnen, woher wissen die das überhaupt so genau? Also natürlich wird heutzutage in jeder Automobilfabrik wird natürlich getrackt, digitalisiert, hat jeder sein Dashboard und guckt drauf, wo sind vielleicht jetzt irgendwelche Bottlenecks. Das gibt es natürlich auch in Palmela, der sogenannte Value Stream Monitor, der aber auch ein bisschen sich von anderen ähnlichen Produkten abhebt, weil der wirklich so dermaßen tief ins Detail gehen kann. Also man muss sich vorstellen, der Thomas Hegel-Gunther sitzt da in seinem Büro, hat da einen riesen Flatscreen hängen und kann wirklich da sich runterklicken bis auf die allerletzte Ebene. Und das können vor allem auch die Gewerkeleiter. Also es ist quasi wie in so einer riesengroßen Schaltzentrale, wo alles nur rot, gelb und grün blinkt, wo man erstmal als Laie sich denkt, wie kann das irgendjemand verstehen? Aber das ist im Prinzip die tägliche Arbeit vom Werkleiter dort und von den Gewerkeleitern. Und da wird dann wirklich auf minimalster Ebene geguckt, hier ist vielleicht ein Optimierungsbedarf. Und dann ist es eben so, dass dann gesagt wird, okay, in der Montage fährt vielleicht ein Roboter 90 Zentimeter runter bis auf den Boden, wo man sich fragt, ja, muss denn das eigentlich sein? Weil die Zeit, die er runterfährt, dauert auch wieder 5, 6, 7 Sekunden. Dann haben die halt irgendwie ein Podest drunter geschraubt, dass der halt nicht mehr ganz bis zum Boden runterfahren muss, sondern halt irgendwie einen halben Meter weniger, wodurch dann wieder 5, 6, 7 Sekunden gespart werden.
Ja. Und das die summieren sich auf.
Ja, und was hat das gekostet? Also ich meine, die haben da irgendwie ein Podest drunter geschweißt, was weiß ich, ein paar tausend Euro. Und die Zeit aber, die du da letztlich gewinnst und auch die Menge, die die da an Output gewinnen, also die waren irgendwie bei um die 900 noch und streben jetzt voll auf die 1000 langsam zu. Also da sind sie noch nicht, aber das ist ja schon eine deutliche Optimierung und das halt mit solchen Minimalmaßnahmen. Also Low Cost spielt da wirklich eine ganz große Rolle. Das merkt man wirklich und war schon sehr, sehr beeindruckend, das zu sehen. Und wie du sagst, man merkt es, finde ich auch. Man merkt es auch, wie es vorgelebt wird von Thomas Hegel-Gunther, der uns da die Führung oder mir die Führung komplett selbst gemacht hat. Also man merkt auch, okay, es war ihm wichtig, das auch zu zeigen. Er war aber immer begleitet von allen Leuten, die wirklich aus den Gewerken kommen. Das sind ja auch alles größtenteils Portugiesen. Das heißt, er hat dann auch immer geswitcht zwischen Deutsch, Englisch, Portugiesisch und er hat aber auch dann die Leute das erklären lassen, weil die halt auch einfach, man hat das richtig gespürt, die sind stolz darauf, was sie einem da zeigen und er hat die auch gerne reden lassen. Sind auch viele Leute, die vorher in brasilianischen Werken waren, mittlerweile dann nach Portugal gekommen, weil da natürlich auch vielleicht ein ähnlicher Spirit auch herrscht. Kann ich jetzt nicht beurteilen, da war ich jetzt noch nicht unterwegs.
Ja, aber und die Sprachbarriere gibt es halt dann nicht. Ne? So.
Genau, das kommt
Thomas auch noch dazu. Thomas Hegel-Gunther übrigens ist gebürtiger Brasilianer.
Ja, also das hat man gemerkt, perfektes Portugiesisch auf jeden Fall. Genau, und also wirklich, muss ich sagen, waren sympathische Leute da. Hat mir gut gefallen und war aber auch sehr, 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 sehr interessant. Also kann man sich schon drauf freuen, wenn da dann die Factory Tour zu erscheint und das Interview in den nächsten Wochen. Also auf jeden Fall reinlesen.
Genau. Ich wollte gerade sagen, verlinken wir den Shownotes, aber das machen wir nicht, weil noch ist das nicht fertig. Der Eindruck des Termins ist sozusagen noch wirklich komplett frisch und die entsprechenden Stories noch nicht geschrieben. Aber ja, ich bin da auch schon ganz gespannt drauf und wie du es gerade gesagt hast, und das ist ja vielleicht so ein spannender Aspekt. Häufig, wenn man an eine Fabrik denkt, diskutiert man heute eigentlich ausschließlich, muss man fast sagen, das Thema Smart Factory und Digitalisierung. Ja? Und natürlich, das ist ja gar keine Frage, natürlich ist das ein Riesenhebel, um Effizienzen zu heben und um natürlich Dinge noch besser auszusteuern. Aber, und das finde ich deswegen so spannend, wenn man sich auch mal wirklich solche Werke anguckt, wo vielleicht nicht irgendwie der digitale Leuchtturm-Use-Case irgendwie gerade in irgendeinem Produktionsverbund irgendwie als erstes eingesetzt wird oder so, ne? Sondern da, wo wirklich noch mit einfachsten Mitteln viel erreicht wird, ja, wir haben es jetzt schon irgendwie häufiger gesagt, das ist so dieses Thema Karakuri, Low-Cost-Automation, wo du wirklich sagst, so, ja, da findet noch eine Handarbeit im Werk statt, ne?
Ja,
wo
ja.
du wirklich sagst, so, da haben wir, ja, wir haben doch mal, ich erinnere mich an einen anderen Anwendungsfall, wo es dann im Prinzip darum geht, sich sozusagen auf einer Heatmap anzuschauen, welche Wege eigentlich ein Werker gehen muss, wenn er irgendwie folgenden Arbeitsschritt macht, also einfach die 3-4 Arbeitsschritte, die er am Band immer machen muss und festgestellt hat, irgendwie, boah, wenn er da aber bei jedes Mal und an jedem einzelnen, jedes Mal, wenn er am Fahrzeug dran ist, aber sozusagen einmal links und einmal rechts irgendwie klicken muss, damit irgendwelche Schleusen oder sowas aufgehen, und man das auch einfach irgendwie koppeln könnte, weil man sich dann nämlich jeden Arbeitsschritt nämlich 2 Meter Weg spart, das macht einfach in Summe. Es geht ja, man muss sich ja immer vor Augen führen, wir reden hier davon, dass natürlich irgendwie am sprichwörtlichen Fließband gearbeitet wird und das einfach überall da, wo du dir 1 Meter sparst du dir am ganzen Tag über alle Mitarbeiter hinweg, über das ganze Jahr und so weiter, sparst du dir einfach Zeit, sparst du dir Wege, das ist auch wieder eine Frage von Ergonomie, am Ende natürlich aber auch eine Frage von Kosten, weil Zeit ist immer Geld. Und das finde ich so super spannend, dass du mit so ganz einfachen Mitteln, wie du gerade sagst, dieses Podest runterschrauben, um einfach zu sagen, wir haben uns irgendwie in dem Arbeitsschritt nochmal ein paar Sekunden gespart, weil ein paar Sekunden sind ganz schnell ein paar Minuten und ein paar Minuten aufsummiert sind ganz schnell ein paar Stunden und dann bist du wieder ein bisschen effizienter geworden. Ne?
Ja.
Und das ist wirklich das, ich finde es aber auch so spannend, wie du sagst, dass sozusagen nach der Wertstrommethode da so super detailliert gearbeitet wird, weil ich glaube, jetzt könnten viele Zuhörerinnen und Zuhörer, die vielleicht nicht, sag mal, knallhart aus der Produktion kommen oder vielleicht ja auch gar nicht sozusagen jetzt ganz stark aus der Branche irgendwie vom Fach sind, sondern sich vielleicht einfach auch irgendwie für die Automobilindustrie interessieren, könnten ja jetzt irgendwie sagen, ja, ist das nicht normal? Ist das nicht in jedem Werk der Welt so, dass man vor einem riesen Monitor sitzt und alle Wertströme irgendwie perfekt aufgezeigt werden, aber ich glaube, jeder, der mal viele Werke von innen gesehen hat, der weiß, das ist nicht normal. So, also nicht in dem Ausmaße vielleicht, ja.
Und das
da gehört schon einfach ein ganz, ganz starkes Maß an Detailarbeit auch irgendwie zu und auch irgendwie eine gewisse Detailverliebtheit vielleicht auch. Und so kenne ich oder so habe ich aber auch den Thomas Segel-Gunter selber auch kennengelernt, dass er wirklich auch genau diesen Spirit, diesen, wir suchen jede kleinste Abweichung, jede kleinste Ineffizienz, weil die am Ende wirklich ganz, ganz viel ausmacht. Weil man es nicht wettmachen kann mit super Digitalisierungstools oder mit übermäßig viel Personenressourcen, dass ich irgendwie sage, naja, ich habe halt einfach genug Leute, die da arbeiten, ist egal, ob irgendwer einen falschen Schritt macht, ne?
Ja, absolut. Und was ich da auch ein anderes Beispiel sehr, sehr eindrücklich noch fand und vor allem auch extrem clever, habe ich so auch noch nicht gesehen. An jeder kleinen Stelle, wo irgendwas optimiert wurde, haben die einen QR-Code nebengepflanzt. Und da kann jeder, der quasi da in dem Intranet oder wo auch immer verbunden ist, kann sein Handy nehmen, das scannen und dann ploppt auf, was wurde gemacht, wann und vor allem auch, was spart uns das jährlich an Kosten. Also das ist wirklich dann transparent zu sehen, okay, hier haben wir eine minimale Verbesserung und ich kann sehen, wer hat das vielleicht angeregt. Ne? Also es sind ja wirklich diverse Sachen, die einfach direkt, das sagt man ja immer so, ja, die Ideen kommen vom Shopfloor und das setzen wir dann um. Das ist ja bei manch einem vielleicht mehr oder weniger eher eine Phrase. Anderes Beispiel, ne? Da haben die irgendwie Handschuhe die sie einfach brauchen für die Arbeiten, so, die werden dann genommen. Und dann, wenn nach subjektiver Empfindung die Dinger nicht mehr genutzt werden können, weil sie irgendwie, keine Ahnung, dreckig sind oder was auch immer, schmeißen die die weg. So haben die teilweise 4, 5 Paar Handschuhe am Tag einfach weggeschmissen und die wurden dann teilweise auch nicht mehr gewaschen. Nur dann haben die aber gesagt, das ist ja eigentlich gar nicht notwendig, weil die Dinger halten schon ein bisschen was aus. Und haben dann sozusagen die maximale Handschuhanzahl pro Mitarbeiter am Tag gesagt, so und so, ich glaube 1 oder 2 Paar. Und wenn man dann neue wollte, haben die quasi neben diesen ganzen Snackautomaten, die ja manchmal in so einem Werk stehen, wo man sich irgendwie einen Riegel ziehen kann, steht links daneben ein Handschuhautomat, wo ich mir dann mit meinem Mitarbeiterausweis quasi neue Handschuhe ziehen kann. Ne? Und das waren minimale Kosten, die da jetzt irgendwie im Jahr vergleichsweise eingespart worden. Aber derjenige, der sich das ausgedacht hat, freut sich einen Keks, ne? Und hat wahrscheinlich auch noch irgendwie eine Prämie bekommen.
Ja, genau.
Keine Ahnung. Ja. Ne? Also, und das sind halt auch so Kleinstbeispiele, die aber durch diese QR-Code-Option dann auch für alle transparent sind und sorgt, glaube ich, auch dafür, dass tatsächlich das zwar vorgelebt wird vom Werkleiter und von den Gewerkeleitern, aber dass mittlerweile da schon so eine gewisse Eigendynamik entwickelt, dass eben da wirklich ständig Verbesserungsvorschläge kommen.
Werbung.
Hallo, wir sind Anja und Julia von Produktion. Zusammen haben wir den Industrie-Podcast Industry Insights. In jeder Folge sprechen wir mit einer Persönlichkeit aus der Industrie. Wir diskutieren mit unseren Gästen über Technologietrends und alles, was die Unternehmen derzeit bewegt. Wir haben zum Beispiel schon mit Grob-CEO German Wankmiller über Elektromobilität und Fachkräftemangel gesprochen. Mit dem Trumpf-CEO Lasertechnik Hagen Ziemer haben wir über Trends in der Lasertechnik und Arbeitskultur diskutiert. Wenn Sie sich also für unterschiedliche Industriethemen interessieren, hören Sie bei uns rein und abonnieren Sie den Podcast. Industry Insights gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Und jetzt weiter viel Spaß mit Pascal und Yannick bei Was mich bewegt.
Ja, genau. Und das ist ja auch das, was wir gerade schon mal kurz angesprochen haben, Low-Cost-Automation, Karakuri, haben wir auch erst vor kurzem erst nochmal einen Beitrag zugebracht, den verlinken wir natürlich in den Shownotes, der ist nämlich schon fertig, dass man da nochmal ein bisschen was lesen kann. Was ich nämlich auch immer super spannend finde, ist einfach wirklich dieses rein über Mechanik, über Schwerkraft im Prinzip, Ladungsträger sozusagen irgendwo an den jeweiligen Arbeitsplatz zu bringen. Und dann gibt es einfach ganz simple Auslöser, die dann dazu führen, dass bestimmte Bauteile dann in wieder an entsprechende Stellen vielleicht irgendwie irgendwie runterfallen oder wie auch immer, über Wippenelemente im Durchlaufregale. Und das ist sowas, das sind zum Teil natürlich so einfache Lösungen, ne? So ganz, ganz simple Lösungen. Es muss nicht immer das sozusagen die Robotik und die KI sein und so weiter, sondern manchmal ist es einfach ganz simpel. Ich schiebe irgendwie meinen Ladungsträger irgendwo dran, dann rastet der ein, dann löst sich irgendwo im Prinzip wieder irgendeine andere Wippe, dann fällt mir das Bauteil, was ich rausnehmen muss, fällt mir schon quasi entgegen in die Hände. Und dann baue ich das ein und dann kann der Ladungsträger wieder weiter. Ja? Und das ist so simpel. Das kostet quasi gar nichts.
Ja, genau.
Und nutzt einfach im Prinzip so diese Möglichkeiten. Was ich daran so spannend finde ist, und da kommen wir jetzt auch nochmal so ein bisschen dazu, Timo, warum du überhaupt da warst, nämlich das ganze Thema Lean Manufacturing, Lean Production. Du warst nämlich in Portugal, weil das Werk in Palmela von Volkswagen letztes Jahr den Automotive Lean Production Award, einen der Awards gewonnen hat in der Rubrik OEM von Agamus Consult und Automobilproduktion. Das heißt, gemeinsam mit Agamus Consult geben wir immer einmal im Jahr vergeben wir 5 Awards für entsprechende Lean-Projekte, Lean-Transformation-Projekte in der Automobilindustrie. Traditionell ist es dann so, dass der Sieger in der Rubrik OEM der Ausrichter des nächsten Jahres ist. Das heißt, dieses Jahr, deswegen habe ich vorhin auch gesagt, Ende des Jahres kann ich mir das Werk auch nochmal anschauen. Dieses Jahr wird eben Palmela Ausrichter des Automotive Lean Production Kongresses sein. Das verlinke ich natürlich auch alles noch unten in den Shownotes. Wer da interessiert ist, natürlich da vorbeizuschauen und sich das anzugucken, herzlich gerne dazu eingeladen, weil es wirklich spannend ist. Und weil dann die jeweiligen Sieger natürlich auch immer ihre prämierten Projekte oder ihre prämierten Werke auszeichnen, auf der Bühne nochmal die Projekte präsentieren, vorstellen, was haben wir da gemacht, und das ist wirklich, und genauso wie du es auch gerade schon skizzierst, das ist einfach so schön hands-on, Ja, wenn jemand auf der Bühne steht, ein Werkleiter auf der Bühne steht und sagt, wir haben übrigens das und das und das und das gemacht und das hat uns folgende Sekunden eingespart und mit diesen Sekunden konnten wir am Ende übrigens so und so viel Euro einsparen und sind wieder ein bisschen effizienter geworden, konnten besser auf Kundenanforderungen reagieren und sind flexibler geworden und so weiter. Und das ist wirklich so schön hands-on und diese ganze Community dazu ist auch so und hat auch diesen Spirit. Ne? Es findet ganz, ganz viel Austausch statt. Keiner übrigens steht da auf der Bühne und hat da sozusagen irgendwie die Scheuklappen oder den Scheuklappen auf oder den Maulkorb umgeschnallt, sondern ist halt einfach, ja, spricht halt offen über das, was man gemacht hat, teilt die Best Practices. Ich habe diesen schönen Satz einmal gehört, alle Werke sind so unterschiedlich, es kann sowieso keiner exakt so einsetzen, wie ich es gerade skizziert habe. Also kann ich es auch auf der Bühne ganz offen erzählen. Ja, es inspiriert dann andere, man sagt dann irgendwie einfach, wow, coole Idee, wäre ich selber nicht drauf gekommen. Weil es manchmal auch so kleine Kleinigkeiten sind, die manchmal so naheliegend wirken, aber trotzdem einfach so ja schwierig umzusetzen sind irgendwie. Ja, und das ist so, das finde ich so spannend irgendwie an diesem Kongress. Ich kann aber ganz kurz sagen, wer dieses Jahr übrigens die Sieger sind, die jetzt gerade verkündet wurden. Das ist einmal Volkswagen, das Werk in Posen. Das Nutzfahrzeugwerk hat die Hauptkategorie in der Rubrik OEM gewonnen. Aber auch Magna ist ausgezeichnet worden. Global Foundries in Dresden ist ausgezeichnet worden. BMW Leipzig ist ausgezeichnet worden und Brembo ist ausgezeichnet worden. Und das eben immer ja in unterschiedlichen Rubriken, manchmal eben auch, und das ist nochmal so ein Punkt, stark auch in Kombination mit Digitalisierungslösungen, ja, weil auch da muss man einfach sagen, Lean und Digitalisierung schließen sich nicht gegenseitig aus. Es gibt durchaus überhaupt hier und da nicht immer mal Diskussionen, die in Industrie 4.0 quasi die Ablösung von Lean Manufacturing sehen. Ist dann manchmal so Definitionsfrage, ja, so Potato, Potato. Aber das ist halt, es gibt manche vor allem so auf so einer wissenschaftlichen Ebene, die im Prinzip Digitalisierung der Fabrik und das Prinzip Lean Production nicht vereinbar sehen, sondern eher eine Ablösung dessen. Gibt aber auch viele andere Meinungen und die, mit denen ich bisher gesprochen habe, sind eigentlich eher der Meinung, nein, Digitalisierung ist doch Lean. Also das ist, wenn ich Digitalisierung einsetze, um meine Produktion effizienter und schlanker zu gestalten, weil natürlich mit ganz viel Digitalisierungslösung, mit Daten, mit Transparenz, es geht ja darum, Verschwendung zu vermeiden, es geht darum, am Ende auch und von irgendwie Vermeidung von Wasserverschwendung in der Lackiererei über Abluft irgendwie klug wieder zu nutzen und so weiter. Das sind ja Dinge, die werden häufig durch Digitalisierung erst richtig möglich, weil ich natürlich die Daten auch dazu erst habe und auswerten kann und es natürlich viel minutiöser steuern kann anhand von Sensorik. Aber eben auf der anderen Seite schon irgendwie das, was wir gerade gesagt haben, Low-Cost-Automation, Karakuri, auf der anderen Seite sind es ganz oft eben auch ganz analoge, völlig undigitale Lösungen und Ideen, die nochmal ganz, ganz viel bringen. Ich finde es grundsätzlich aber einfach so ganz spannend, weil jetzt könnte man ja auch nochmal denken, wenn man sich vielleicht nicht so ganz mit der Automobilindustrie auseinandersetzt. Es ist natürlich eine Industrie, die in den letzten 120 Jahren natürlich das Thema Fertigung eines hochkomplexen Produktes, vielleicht des komplexesten Produktes auf der ganzen Welt, perfektioniert hat. Und dann sollte man meinen, da geht ja gar nicht mehr. Aber es geht immer noch mehr. Und das ist so interessant, weil du findest immer noch eine Idee, wie du etwas dann doch noch ein bisschen effizienter gestalten kannst. Immer und immer und immer wieder. Ja? Und natürlich entwickeln sich Werke und die wachsen. Und mit Wachsen wird die Komplexität größer. Dann fertigt man vielleicht irgendwie mehr Modelle. Ja? Wie irgendwann mit einem Produktionsforscher unterhalten, der natürlich gesagt hat, so ja, am allerliebsten würden wir einfach ein Modell in zwei Farben fertigen. Aber so ist die Welt halt nicht. Ja? Und so mit einem Augenzwinkern. So. Und dann findest du aber immer und immer wieder findest du Punkte, wo du ansetzen kannst, um das Ganze dann doch noch effizienter zu gestalten, um doch noch ein bisschen schlanker zu gestalten, um die ganze Fabrik doch noch ein bisschen besser auszusteuern. Also das ist noch lange nicht, vielleicht sogar niemals einfach irgendwie auf 100%, weil sich ja auch so viel immer wieder weiterentwickelt und sich so viel weiter bewegt und verändert.
Ja, man muss ja nur mal gucken, was teilweise ja für Ziele ausgegeben worden, wo wir jetzt eh bei VW sind. ist jetzt ein anderes Thema, aber das, da gab es ja auch vor gar nicht allzu langer Zeit, vor ungefähr 2 Jahren hat man noch gesagt, man baut eine neue Fabrik namens Trinity, die Tesla in den Schatten stellt oder zumindest genau das macht, was Tesla schafft, das Ding da in 10 Stunden fertig baut. Und das sind ja gigantische Sprünge, wären das ja gewesen. Aber das Ziel bleibt ja trotzdem. Also es ist jetzt sicherlich nicht so schnell erreichbar, aber grundsätzlich wird es irgendwann in die Richtung gehen. So, und das sind ja noch wirklich weite, weite Sprünge. Aber man würde sich ja nicht das Ziel setzen, wenn es nicht vorstellbar und durchführbar irgendwo wäre. Und von daher, wie du schon sagst, auch wenn man halt denkt, ja, wo soll man hier jetzt vielleicht noch mal mehr rausholen? Es ist noch so viel möglich. Deswegen ist es auch irgendwie so spannend, da das sich vor Ort auch anzuschauen. Und im Prinzip kannst du in 2 Jahren wieder in das Werk fahren und denkst du, ja, jetzt habt ihr hier plötzlich wieder 100 Modelle mehr am Tag. Wie ist das wieder geklappt? Oder wie hat das wieder geklappt? Ne? Also deswegen, mir hat das total viel Spaß gemacht und hatte so ein bisschen den Eindruck, also ohne das jetzt despektierlich zu meinen, das soll jetzt nicht so klingen, als wäre das da irgendwie aus der Steinzeit, dieses Werk. Das ist hochmodern, trotzdem natürlich. Ne? Die sitzen da, wie gesagt, das ist alles digitalisiert. Also die Maschinen sind halt teilweise nur, oder auch, sage ich mal, die Hallenstruktur ist halt einfach älter, als wenn ich eine neue Halle habe. Und dadurch wirkt es natürlich schon mal ganz anders. Ne? Aber das ist ein absolut hochmodernes Werk, was absolut konkurrenzfähig ist, aber hat halt noch so eine kleine, wie soll ich sagen, wie so eine Schrauberwerkstatt-Mentalität, wo dann wirklich noch mal eben schnell mit kleinsten Handgriffen irgendwie Dinge, wirklich noch bestehende Dinge nochmal optimiert werden, wo dann einfach gemacht wird. Und das Gefühl wird halt allen, jedenfalls hatte ich den Eindruck, allen Mitarbeitenden dort auch vermittelt und macht natürlich dann auch Spaß. Und wenn man dann noch prämiert wird für jetzt ein Werk, das eben nicht das Neueste ist und nicht das Größte und nicht die allerneuesten Modelle baut, sondern den kleinen bescheidenen T-Roc, der aber sich verkauft wie warme Semmel. Also die fahren da 19 von 21 möglichen Schichten und haben quasi kaum Zeit, das Werk, also jetzt in den Werksferien hatten sie jetzt Zeit, das Werk ein bisschen langsam umzurüsten, weil im nächsten Jahr läuft der Nachfolger vom T-Roc an, wo sie natürlich noch nicht sich wirklich in die Karten schauen lassen, wie genau dieses Modell aussehen wird. Aber es wird also ein würdiger T-Roc-Nachfolger sein. So viel kann ich schon mal, oder habe ich herausbekommen aus den aus Thomas Hegel-Gunter. Da darf man auch sehr gespannt sein. Aber klar, das macht die Mannschaft natürlich total stolz. Und es ist, glaube ich, für VW auch einfach schön, dass man dann mal mit solchen Sachen sich zeigen kann, wo wirklich das Ding läuft, wo man wirklich sehr, sehr gute Arbeit leistet, auch wenn es jetzt nicht der absolut neue ID.7 ist, sondern eben der T-Roc. Aber der ist halt gefragt. Und ich bin mir auch relativ sicher, dass das Nachfolgemodell, wie auch immer es aussehen mag, ähnlich gefragt sein wird. So, und liegt sicherlich auch daran, wie da die Bedingungen vor Ort sind, wie da produziert wird.
Ja, ganz sicher sogar. Und wie gesagt, wer sich dafür interessiert, wie in Palmela in Portugal gefertigt wird, da natürlich nochmal, ich habe es gesagt, alle Infos auch zu dem Kongress Ende November in den Shownotes, weil wer sich dafür interessiert und so ein bisschen aus der Produktionsecke kommt, wirklich immer ganz tolle Einblicke, in sehr praxisnahe Einblicke darin, wie eben solche Werke auch weiterentwickelt werden, wie solche Werke transformiert werden. Und natürlich schauen wir uns auch vor Ort das Werk an. Werksführung gibt es da natürlich auch. Also wer sich dafür interessiert, ich verlinke es gerne mal auf die Seite vom Automotive Lean Production Kongress. Mal schauen, sich gerne dafür anmelden. Wir freuen uns natürlich auch über jeden, der den Weg nach Lissabon/Palmela findet. An dieser Stelle erstmal danke dir, Timo, für die direkten, für die Live-Einblicke, für die Hands-on-Einblicke in das Werk. Ich finde das immer, mir geht's wie dir, ich finde es immer super spannend, wirklich direkt in die Fabriken zu schauen und zu gucken, wie die Leute da unterwegs sind und mit welchen kleinen Mitteln da manchmal viel erreicht wird. Danke dir erstmal für die Einblicke, dass du heute mal wieder hier am Start warst. Ich habe es vorhin gesagt, müssen wir eigentlich öfter mal machen. Also immer, wenn du es in irgendeinem Werk warst, dann sprechen wir nachher im Podcast dann über die Eindrücke.
So machen wir es, sehr gerne. Hat mir auch viel Spaß gemacht.
Dann danke ich dir, Timo, und danke natürlich auch allen, die zugehört haben. Bis nächste Woche. Ciao.
Ciao.
Was mich bewegt. Ein Podcast von Automotive IT und Automobilproduktion. Alle Infos zur Folge in den Shownotes. Weitere Folgen überall, wo es Podcasts gibt.